Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute geht es um den Schlaf und damit es nicht schläfrig wird, habe ich einen Experten vor mir. 60% der Männer, 40% der Frauen ungefähr tun es, das Schnarchen. Und jemand, der sich sehr intensiv über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mit dem Schnarchen auseinandersetzt, ist Professor Wirth. Hallo.
Hallo, grüß Gott, Herr Ries.
Ja, wir stehen hier in Ihrem Reich, in einem Ihrer beiden Reiche, sagen wir mal so. Das eine ist das Institut für Schlafdiagnostik und Therapie in Alfeld. Und alles, was nicht im Tagesgeschäft sozusagen zur Behandlung, zur Diagnostik genutzt wird, ist hier im Schlafmuseum. Es geht natürlich um Schlafen, aber es geht um das Schnarchen, also im Schnarchmuseum.
Genau, das Schnarchen im Schlaf, weil sonst schnarcht man ja nicht. Und wenn nicht schläft, der schnarcht halt auch nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Also insofern die Verbindung zwischen Schlafen und Schnarchen ist korrekt.
Können Sie sich erinnern, in Ihre erste Wahrnehmung vom Schnarchen, war das der Vater auf dem Sofa am Sonntagmittag oder Sie sich da noch dran erinnern?
Also ich denke schon, mein Vater hat auch geschnarcht, das ist korrekt. Das ist so eine Erinnerung, aber das ist bestimmt nicht das, was mich letztendlich dazu geführt hatte, sondern es war eigentlich so gewesen, dass schon vor 30 Jahren mein ehemaliger Chef gefragt hatte, da gibt es Schnarcher, das soll gefährlich sein, wer hat Interesse, sich da weiterzubilden, und von den 20 Oberärzten und Assistenten, da rissen alle die Hände hoch, nämlich keiner, weil die gesagt haben, was soll ich mit Schnarchen denn? Und habe ich mich einfach gemeldet, und das war der Grundstein, eigentlich tatsächlich über einen Mediziner, der einem schon impliziert hatte, dass Schnarchen nicht unbedingt etwas Gesundes sein muss.
Das wäre nämlich dann gleich meine Frage, wenn sich der Mediziner da auseinandersetzt, ist es eine Krankheit oder ist es zur Krankheit erst geworden? Gibt's, wenn man so in die Geschichte schaut, wurde das irgendwann umgedeutet?
Nein, wenn wir hier in die Geschichte schauen, dann können wir gleich auf diese Tafel gucken. Ronchodormeticum, das Schnarchen der Schlafenden. Von 1745 eine Dissertation zur Erlangung des medizinischen Doktorgrades von einem gewissen Herrn Alberti herausgebracht an der Universität Halle-Magdeburg. Und wenn man dies in Altlateinisch dann mal in übersetzter Weise bekommen hat, dann kann man schon sehen, dass der Student, der damals das beobachtet, sehr gut beobachtet hat, das Schnarchen bei Hochschwangeren, dass die auch Atemaussätze haben können, die etwas dickeren, beleibten Menschen geschnarcht haben, aber da auch schon Aussetzer dabei hatten. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Formen des Schnarchens. Einmal das Schnarchen, was den Partner mit Menschen stört, und die andere Form des Schnarchens, was einem selber stört, nämlich das ist dann das Schnarchen mit den entsprechenden Atemaussetzern. Es ist uralt, wenn Sie sich Dionysos, der Gott des Weines, der Fruchtbarkeit, 460 Jahre vor Christus anschauen, schon der war ein Apnoiker, ein gefährlicher Schnarcher. Apnoe kommt ja aus dem griechischen Windstille, wo da nichts mehr sich bewegt eben. Und der sich mit jungen Damen umgeben hat, die ihn mit einem Thyrsusstab geschlagen haben, nämlich einen Stab, an dessen Ende ein Pinienzapfen war und der dann später auch sein Zepter geworden ist. Also das ist nichts Neues an und für sich, das Phänomen. Nur ab Mitte der 80er Jahre hat man festgestellt, Krankheiten, die man so in den Bildern nicht einordnen konnte, und hat gesagt, könnte das nicht auf das Schnarchen oder gefährliche Schnarchen zurückzuführen sein. Und da hat man recht gehabt.
Nochmal zu Ihrer eigenen Geschichte. Sie haben Medizin studiert?
Ich habe zuerst Biochemie studiert und dann Medizin studiert und habe mich dann meine internistische Ausbildung gemacht und dann hinterher eben eine Zusatzausbildung, ist ja immer noch 2 Jahre, dann zum Schlafmediziner. Weil das ist so ein Gebiet gewesen, vor 30 Jahren habe ich das gemacht, dann hat man es belächelt. Und heutzutage ist es eigentlich in aller Munde. Wenn Sie, selbst im Krimis verwendet man schon jemand, dass sie die Maske geklaut haben, damit umbringen wollte, also die Schnarchmaske oder die CPAP.
Jetzt wissen wir schon, seit den 80er Jahren ungefähr wurde sich sozusagen verstärkt wissenschaftlich, medizinisch damit auseinandergesetzt. Sie haben auch schon differenziert zwischen den zwei Arten der, ja, des Ärgernisses, einmal für den Mitschläfer wie auch für den Schläfer selbst. Was sind denn die Ursachen für das Schnarchen so ganz allgemein?
Also mittlerweile sieht das so aus, dass es so ein bisschen genetisch, das eine genetische Disposition ist, da ist man noch dabei. Wenn man dann schaut, Vater geschnarcht, Mutter geschnarcht, Großmutter, das wird einfach weitergegeben. Und ist natürlich, da kommen viele Faktoren dazu, dann kommen die Anatomie des Gesichtsschädels, was das Schnarchen begünstigt, dann kleine Unterkiefer, große Unterkiefer, so große Zunge, große Mandeln, Polypen. Es kann aber auch das Übergewicht mit einer Rolle reinspielen. Also es sind eine genügende Faktoren, die da reinspielen. Warum? Bei den Frauen ist es so, dass sie, wenn sie älter sind, also um die 50 rum, dieser Östrogenschutz nicht mehr da ist. Wir wissen, dass das das Gewebe etwas straffer macht. Dann holen die auf mit dem Schnarchen, wenn sie vorher auch nicht geschnarcht haben. Aber wir haben auch Marathonläufer, die von dieser Krankheit befallen sind. Einmal der Schnarchen und auf der anderen Seite auch der Atemaussetzer im Schlaf, die Gefährlichkeit dabei. Und es scheint da eine genetische Disposition zu sein.
Wir haben ja schon gehört, zumindest war das, was ich so nachlesen konnte, 60% der Männer, 40% der Frauen. Sind das auch so Ihre Zahlen? Und wird es irgendwann die gesamte Gesellschaft treffen oder bleiben die Zahlen so gleich?
Also ich denke, die Zahlen im Augenblick stimmen sie, aber ich glaube ganz einfach, je mehr man auf dieses Thema hinweist, je mehr man darüber liest, in den Medien sieht, desto aufmerksamer werden die Menschen, weil Schnarchen war immer noch so eine Sache, naja, jeder macht's, aber keiner spricht darüber. Aber seitdem das so in den Vordergrund gerückt worden ist, dass Schnarchen nicht unbedingt etwas Gesundes ist, da ist es halt auch so, dass man mehr darauf achtet und sich das, glaube ich, schon verschieben wird.
Nun kommen Menschen zu Ihnen in die Praxis, sagen, mir muss geholfen werden. Werden vom Hausarzt vielleicht überwiesen oder kommen viele auch von sich aus?
Also ein Überweisungsanteil ist schon gut und großartig, aber es ist einfach so, dass viele Patienten auch von alleine kommen. Das heißt, meistens werden sie vom Partner geschickt. Das ist ja gar nicht das Problem. Ja, meine Frau hat mir erzählt, ich würde schnarchen und jetzt geht's nicht mehr. Ich soll etwas tun. Wir haben schon getrennte Schlafzimmer. Häufig ist es so, dass sie in Urlaub fahren, zwei Zimmer nehmen müssen, weil der Partner so laut schnarcht, damit dass kein Erholungseffekt dann da ist. Und das Gleiche gilt aber für die Frauen auch. Die werden dann von den Männern geschickt. Sagen wir, zwei Drittel kommen so, weil sie es gehört haben, dass sie schnarchen von irgendjemandem. Es gibt nette Geschichten dabei. Neulich war es einmal so, dass ein Patient gekommen ist, der war in Ägypten in Urlaub und den hat ein Urlauber, als er da am Strand schlief, dann geweckt und hat gesagt, also ihr Schnarchen in aller Ehre, aber irgendwie gesund kann das nicht sein, gehen Sie mal zum Doktor. Und der andere, den wir letzte Woche gerade behandelt haben, war so einer, der hat gesagt, Gott sei Dank habe ich so einen sehr aufmerksamen Mitschläfer im Krankenhaus gehabt, der neben mir lag und gesagt hat, pass mal auf, ich konnte die ganze Nacht überhaupt nicht schlafen, geh du mal damit zum Doktor. Die Familie war anscheinend das Ganze schon gewohnt, aber solche Sachen sind es zum Teil, die dann auch dazu führen, dass der Patient eben kommt und eben untersucht werden will und dann gegebenenfalls therapiert werden will.
Dann beginnen Sie mit Ihrer Arbeit, mit Versuchen, zu einer Diagnose zu kommen. Gibt es hier Geräte um uns herum, die dann zum Einsatz kommen?
Also zunächst mal geht man natürlich hin und fragt, macht die sogenannte Anamnese, man befragt den Patienten, ob er in bestimmten Positionen nur schläft, schnarcht, ob er das weiß, oder ob er Tagesmüdigkeit hat, Morgenmüdigkeit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Konzentrationsstörungen und. Das fragt man ab. Und dann kriegt man natürlich so ein Gerät, wie es ist hier. Es ist ein altes noch, kleineres, neueres, der sieht dann so aus. Da wird dann das Schnarchen gemessen über eine spezielle Sonde. Dann wird,
also das ist so ein Plastikschlauch, der in die Nase gesteckt
wird? Es gibt zwei Formen. Ja. In einem Fall ist es ein Plastikschlauch, der über die Druckänderungen sozusagen das aufzeichnet und das Schnarchen aufzeichnet. Es gibt aber auch andere Seite Kehlkopfmikrofone oder sogenannte Thermistoren, die Atmung an Nase und Mund dann messen können. Also diese Möglichkeiten gibt es. Dann gibt es einen Brustkorbgurt, der mit so einem Piezo-Kristall sozusagen über die Dehnung die Atmung des Brustkorbes, des Zwerchfells misst. Und dann hier noch ein Bauchgurt, der die Bauchatmung dann misst. Dann ist in diesem ganzen Gerät auch noch integriert ein Lagesensor. Das heißt, der kann mir genau sagen, ich habe 2 Stunden, 30 Minuten, hat er auf dem Rücken gelegen, 1 Stunde, 75 Minuten, 55 hat er, so viel ist es ja nun auch nicht, auf der rechten Seite gelegen. Und da kann man schon etwas festmachen. Ist es so einer, der schnarcht, nur in Rückenlage? Oder hat er das Schnarchen in allen Positionen? Und bei der reinen Rückenlage würden wir dann zum Beispiel da drüben verschiedene Verhinderungsmethoden haben, um nicht mehr auf dem Rücken liegen zu können.
Bleiben wir noch kurz hierbei. Also ich habe dann so ein Gerät auf dem Bauch geschnallt, ein bisschen dicker als ein großes Mobiltelefon. Und das bekomme ich nach Hause oder untersuchen Sie auch bei Ihnen im Labor?
Also das ist das Ambulante, damit schlafen Sie erstmal zu Hause. Weil es ist sinnvoll, das zu machen in der häuslichen Umgebung, in der man sonst auch immer schläft, wie man es gewohnt ist. Und wenn dann herauskommt, dass sich nicht nur ein kräftiges Schnarchen zeigt, sondern vielleicht auch diese berühmten Apnoen, diese Aussetzer, dann wird eine weitere Diagnostik im Schlaflabor gemacht, weil man will ja dann sehen, kann es zum Beispiel zentral bedingt sein durch das Atemzentrum, in Anführungszeichen, so an sich gibt es das ja gar nicht. Oder ist es durch eine Obstruktion, Verengung im Hals bedingt oder gibt es gemischte? Also es gibt ja verschiedene Formen davon, damit man dann hinterher auch den richtigen therapeutischen Ansatz hat. Deswegen.
Und zu dem kommen wir jetzt. Sie haben schon auf die andere Seite des Raumes gezeigt und können mir jetzt zeigen, wie ich dafür sorgen kann, dass ich auf dem Rücken liegen bleibe.
Ja, wenn das auf dem Rücken eben stattfindet, das Ganze, dann hat man die einfachste Möglichkeit, ist zum Beispiel so ein T-Shirt, das dann eine Rückenrolle, herausnehmbare Rückenrolle hat. Und über das klassische Prinzip der Konditionierung, wie wir es ja kennen von der Schule, Pavlov, das war der mit der Hund, Glocke, Magensaft, so eine ganz klassische Konditionierung, trägt man das so 8 bis 10 Wochen und dann sagt der Körper, nee, das ist nichts für mich. Da gehen wir auf irgendeine andere Seite sozusagen, drehen wir uns um. Wir gehen dann natürlich auch hin und testen das nochmal so in etwa nach 10 Wochen. Und schauen, natürlich schläft er dann ohne das T-Shirt. Wir wollen ja wissen, ob er ja schon richtig konditioniert ist. Und dann hat man manchmal frappante Ergebnisse, wenn auch Atemaussetzer bis 300, 400 Stück nur in Rückenlage waren, haben wir Patienten dabei, die das hinterher nicht mehr haben. Es gibt dann so Luxusmodelle, falls einer so eine Rückenlageverhinderungsweste. Man muss auch sagen, das ist ja eine Frage, ob ich ein T-Shirt für 40 Euro oder eine Weste für 200 Euro trage, um das nur zu, wenn ich das verhindern kann. Und die ganz billige Methode, muss man ehrlicherweise sagen, nimmt man einen Rucksack und packt dann Ball rein, Fußball rein. Der sitzt richtig und wer dann noch auf dem Rücken schläft, der Brustmahlzeit.
Da muss man schon ein sehr angestrengter Rückenschläfer sein. Als Baby wird man ja eigentlich auch immer auf den Bauch gelegt, um... Wenn man sich erbrechen muss sozusagen.
Ja, also da muss man aufpassen. Bei Babys ist es halt so, dass sie am Anfang auf dem Bauch schlafen, was nicht gut ist, sondern auch wenn sie etwas größer sind, soll man sich auf den Rücken. Das Problem ist ganz einfach, wenn das Kind oder es auch der Erwachsene, Bauchschläfer, ist Katastrophe für uns. Macht Schlafstörungen, komme ich gleich nochmal dazu. Sie müssen den ganzen Brustkorb hochheben. Also sie müssen richtig Arbeit leisten, ist das eine. Beim Kind ist die Haut ja das größte Organ und darüber gibt es einen großen Austausch. Und wir als Schlafmediziner raten nicht, das Kind auf den Bauch zu legen, weil der sudden infant death, der plötzliche Kindstod, ist immer nur im Bauchlage, hat der stattgefunden. Ne? Da muss man schauen, das ist ja so eine gefährliche Sache, Atemstörung bei Kindern bis zum ersten Lebensjahr, sonst sind sie aus dem Groben raus. Aber beim Erwachsenen wissen wir, dass wenn sie Bauchschläfer sind, sie müssen ja den Kopf zur Seite drehen. Das geht ja sonst nicht anders, sonst kriegen sie keine Luft. Also was machen sie? Sie stressen ihre Wirbelsäule. Stellen Sie vor, sie würden den ganzen Tag nur rumlaufen, indem sie den Kopf entweder zur rechten oder zur linken Schulter biegen. Und wir wissen, es gibt eine Blockierung in der Halswirbelsäule, die tatsächlich zu Schlafstörungen richtig führt. Also die Rücken, wer eine Schlafstörung hat, soll er dann immer darauf achten, liegt wie ein Bauchschläfer, er soll sich umkonditionieren, er muss sich umgewöhnen. Das ist Stress für die Wirbelsäule. Gibt es Schwindel, gibt es Tinnitus, gibt es Halsschmerzen, gibt es eben Schlafstörungen, chronische Müdigkeit als Bauchschläfer.
Also es ist jetzt nicht die Lösung, die Rückenschläfer alle auf dem Bauch umzudrehen.
Nein, das Problem ist, wir drehen uns ja so und so im Schlaf. Bis zu 40 Mal ist normal. Das liegt auch daran, dass wir uns umdrehen müssen. Würden wir die ganze Zeit starr auf einer Fläche liegen, dann käme es zu einer Minderdurchblutung in dem Bereich der Haut. Und das merkt der Körper und der Muskulatur und das merkt der Körper selber. Der dreht sich ja automatisch. Und links und rechts hat man immer die Möglichkeit, sich zu drehen und hat dennoch dann hinterher einen erholsamen Schlaf.
Wie groß ist denn der Anteil der Menschen, die Sie mit dem relativ leichten Mittel des Rucksacks auf dem Rücken erstmal weiterhelfen können?
Also grundsätzlich, das ist ja einmal mit dem Rucksack, sind es schätzungsweise 60%, ein hoher Anteil. Und dann kommt noch ein Anteil dazu, den wir dann, hier drüben haben wir es in der Vitrine, nämlich mit so einer intraoralen Applikationsschiene. Das heißt, Sie sehen hier so verschiedene Mundprothesen, die ähnlich aussehen wie der Mundschutz beim Boxer, nur dass er im oberen Unterkiefer ist, dass er beweglich ist. Und da kann man den Rest dessen, derer, die auch in Seitenlage sich befinden und schnarchen, therapieren, sogar mit Patienten mit wenigen Atemaussetzern. Wir sagen ja, 5 pro Stunde bis zu 15 Sekunden ist bei jedem. Das ist ähnlich wie so das tiefe Durchatmen am Tage, macht man das im Schlaf als Apnoe. Was darüber ist, kann man bis zu 10 Atemaussetzer pro Stunde, kann man so etwas machen. Was dahinter steckt ist, dass der Unterkiefer nach vorne gezogen wird und dann sozusagen der Rachenraum, wenn ich das nach, sind ja Muskeln mit, die gestrafft werden. Und damit wird das verhindert, das Fallen der Zunge in den Rachen und dass das Zäpfchen und der weiche Gaumen sozusagen mit der Zunge nicht kollabieren. Und das ist ja, das macht ja dieses Geräusch. Als Kinder hat man früher diese Gänsegurgeln gehabt, mit denen man gespielt hat. Heute kriegt man die ja nicht mehr. Und ähnliches Geräusch, Phänomen hat man ja beim Schnarchen. Also eine Mundprothese wäre dann das Zweite. Und da haben wir, kann ich sagen, so 4-5% kommen damit gut zurecht und machen das schon zum Teil seit Jahren.
Jetzt sehe ich hier noch was gleich darunter am Bein. Da geht irgendein Kabel in einen Strumpf rein, das sieht gefährlich aus.
Ja, also das sind zum Teil diese Anti-Schnarchmittel, die ja dazu geführt haben, dass wir ein Museum gemacht haben, weil sie ja nichts gebracht haben und eigentlich einen musealen Wert haben. Das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist eine riesige Apparatur mit einem Vibrator am Fuß, wobei oben, man sieht hier, ein Mikrofon ist, das am Nachtschrank angebracht werden sollte. Dann kann man das verstärken. Also wenn Sie schnarchen, dann ruckelt und zuckelt das Bein. Wunderbar. Wenn das die ganze Nacht ist, dann hat der so einen erholsamen Schlaf, dass er eigentlich morgens gar nicht aufstehen kann. Der ist fix und fertig. Und das Gleiche haben wir dann verschiedene Uhren, die Stromstöße geben, die vibrieren, die auch Sensoren haben, Mikrofone drin, sodass man da nicht mehr schnarchen soll. Das Netteste, was ich mal erlebt habe, ist, dass ein Patient, der kriegt dann so kleine Stromstöße dann da, der mit das Schnarchen aufhört, der kam in der Verbrennung an, weil er vergessen hat, so ein Gel sollte da drunter gepackt werden. Der hat richtige Brandblasen gehabt. Und das Stück hat er uns dann geschenkt, als museales Stück liegt das denn da. Wir haben dann ein Halsband, wenn sie schnarchen, fängt das an zu vibrieren. Also man lässt sich alle möglichen mechanischen Hilfsmittel einfallen, unterm Kopfkissen dann auch so ein Rüttler. Wenn sie anfangen zu schnarchen, fängt der Kopf an zu rütteln. Also das führt letztendlich nur dazu, dass die Patienten nicht mehr richtig schlafen können, noch kaputter sind, schnarchen. Sonst gäbe es die ganzen Mittel nicht. Und das ist ein dynamisches Museum. Das heißt, wir gehen immer wieder mal ins Internet schauen, welche Erfindung extra für unser Museum gemacht worden ist, weil es ja sonst nichts gebracht hat. Und das versuchen wir dann ganz schnell zu erwerben, weil ein Vierteljahr später gibt es die Sachen nicht mehr.
Und es ist natürlich auch die Frage für den Schlafpartner, ob das dann so angenehm ist, wenn sich das Bett die ganze Zeit bewegt.
Natürlich nicht, auch wenn man dann so sieht, das sind ja die Vibratoren, die dann da sind, die stören. Da gibt es ja welche, die Rückenlageverhinderung ist dieses. Das fängt dann an zu piepen, wird immer lauter. Dann denkt der Partner noch, er hätte plötzlich in der Nacht einen Tinnitus gekriegt und zweifelt schon daran, bis er merkt, dass es dieses Gerät sein soll. Also es gibt viel, viel Unsinniges, was man gemacht hat, dann hat man versucht, auch die Zungengrund zu stimulieren. Das heißt, dass man die sozusagen ein Muskeltraining macht, der Zungengrundmuskulatur. Ja, Herrgott, wir haben Patienten dabei, die sind Tuba-Bläser oder Alphornbläser. Mehr trainieren kann man so Muskulatur nicht und haben genau das Phänomen. Also da muss man schon schauen, was sinnvoll ist und was sinnlos ist. Häufig geht das so, dass ja irgendjemand, der Schnarcher, schon was ausprobiert hat. So, er traut sich ja nichts groß zu sagen. Dann hat er sich schon Nasenclips geholt, die er in die Nase, auf die Nase, über die Nase dann klebt.
Aus der Werbung kenne ich auch Pflaster.
Genau. Hier, die haben wir hier oben auch, verschiedenste Formen der Pflaster, die dann die Nasenflügel sozusagen weiten sollen. Das war ja eine moderne Sache in den 70er Jahren bei den Fußballspielen, ne? Bis man festgestellt hat, die atmen gar nicht durch die Nase, weil die müssen durch den Mund atmen, sonst kriegen sie gar nicht genügend Luft. Also war das nur ein Schönheitsideal. Und da gibt es, Sie sehen ja eine ganze Reihe an Nasenstöpseln, die dann da sind. Dann ist immer die Frage, ja, wie toll ist das? Da packt man sich nachts noch einen künstlichen Popel in die Nase und kriegt gar keine Luft mehr. Ja, wunderbar.
Wir hatten ganz zu Beginn schon den Hinweis auf Dionysos und den Zapfen, mit dem er geschlagen wurde, hatten jetzt hier auch aus den letzten 30, 40 Jahren Beispiele. Was sind denn so die ältesten Exponate, die Sie hier haben im Museum?
Also die ältesten
Museum?
Exponate sind ja hier einmal die Kanonenkugel. Die sollte ja tatsächlich in einem amerikanischen Freiheitskrieg gab es ein Edikt, ein Gesetz, da mussten den Soldaten in rücklings diese Kugeln in die Uniform genäht werden, damit die Kampfkraft der Truppe nicht unterminiert würde. Das heißt, man hat gehört, wo die Schnarcher liegen, der Feind, und hat sie erschossen. Und deswegen hat man Kanonenkugel dann gezwungen.
Also das ist die Durchmesser ungefähr 5,
6 Zentimeter genau. Damals.
Ja. Und das ist dann eine Stahl oder?
Das ist eine richtige, kräftige Eisenkugel. Ja. Da hat man schon was zu tragen gehabt. Die moderne Form der Eisenkugel, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist diese Rückenlageverhinderungsweste oder das T-Shirt. Aber es sind auch immer wieder hier der Thyrsostab, den haben sie hier als Pompe, wenn man so will. Also ein Stab, dessen Ende ein kleiner Boxhandschuh ist, damit der Partner mit dem verlängerten Arm geweckt werden kann. Also im Prinzip nichts anderes, was sich da immer wiederholt. Dann haben wir Masken so aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, die versuchen sollen, den Geräuschpegel zu mindern, zum Kinnband, damit man da nicht mit geschlossenem Mund schnarcht. Oder hier
sieht schon mehr wie ein Mundschutz, ein Leder aus.
Sieht das so aus, dass das Geräusch eben vom Mund her dämpfen sollte bzw. hindern sollte. Und das Gleiche ist dann mit so einer großen Maske hier überall. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie die haben, sind Sie die Modernen. Kinnband haben wir hier schon gehabt, dass das verhindern soll. Aber da ist immer die Frage, es gibt zwei Formen. Ich kann einmal durch den Mund schnarchen oder durch die Nase. So, jetzt packe ich mir was in die Nase, geht zum Mund weiter. Ja, da kann man sich nur noch mit dem Hintern aufs Gesicht setzen, dann ist beides zu und dann hört er auf zu schnarchen. Also deswegen ist es halt wichtig zu sehen, wo schnarcht er, und man versucht alles Mögliche und dann hat man wieder sozusagen die Problematik, dass man ein Geräusch gedämmt hat und auf der anderen Seite durch eine andere Sache kommt es dann wieder raus. Niedlich ist diese Kombination, wenn Sie das so sehen, das ist also Ohrenstöpsel, das ist das Anti-Snoring-Kit aus Amerika, ein anderer kann sich ja sowas nicht einfallen lassen, das heißt Ohrstöpsel für den Partner, eine Nasenklammer, die man dann auf die Nase steckt.
Also eigentlich eine ganz normale Wäsche-Plastikklammer.
Ja, genau, und eine dicke Stricknadel, würde ich dazu sagen, die mit dem man dann den Partner immer pieksen sollte, damit er nicht mehr schnarcht. Also dieses Anti-Schnarch-Kit, wie gesagt, gibt's. Wenn Sie hier gucken, das ist schon in den, das ist ja Jugendstil-Plakat in im 20. Jahrhundert. Da sehen Sie, dass es da schon ein Thema war, das Schnarchen und mit so einem Maulkorb, der vors Gesicht gebracht worden ist, um dann den Schnarcher zur Ruhe zu bringen.
Jetzt hatten wir hier schon Exponate sozusagen aus den USA, auch viele aus dem europäischen Sprachraum. Gibt es denn so im Fernosten, wo es ja auch eine große medizinische Tradition gibt, was sind denn...
Also chinesische tradierte Mittel sieht man hier, Sie sehen es ja, da steht so chinesisch drauf, gegen das Schnarchen, das müssen Sie mir jetzt glauben. Und zwar ist das eine Badezusatzlösung. Dann packt man das ins Bad rein und das sollte Schnarchen verhindern. Sagen wir mal, 99% tut es, weil 99% schlafen nicht in der Badewanne, wenn sie voll gefüllt ist, voller Wasser. Und damit wird das Schnarchen natürlich verhindert. Ob man den Zusatz dabei braucht, vielleicht würde es alleine nur reichen, in die Badewanne zu steigen, um dann nicht mehr zu schnarchen. Da oben sieht man auch, in Amerika gibt es auch so Teebeutel sozusagen, die das Schnarchen verhindern sollen. Aber wenn man auf die tradierte Medizin kommt, dann sehen wir hier aus Korea einen Ring. Der kommt aus Korea, ein Akupressurring, den man auf den kleinen Finger packt. Und wenn Sie dann die Leitlinien sehen oder die Akupunkturlinie, es geht vom kleinen Finger bis zum Hirn.
Also ein Fingerring, der so kleine Spitzen drin eingearbeitet hat.
Und die sollen sozusagen auf diesen Akupressurpunkt des kleinen Fingers drücken und dann das Schnarchen über die zentralen Nervenbahnen dann verhindern. Tut's leider nicht. Leider nicht.
Haben Sie es schon ausprobiert?
Haben wir schon ausprobiert. Ich habe sogar Anfang der 90er Jahre extra Akupunktur belegt, Weiterbildungen gemacht, weil ich mir erhofft habe, dass man da über die Akupunktur etwas machen kann. Man kann eine ganze Menge, ich habe es dann zu Ende geführt, man kann eine ganze Menge, nur das Schnarchen kann man leider nicht damit verhindern. Das Einzige, was mir geraten worden ist von dem großen Meister, den ich hatte, das war der Enkelsohn von Herrn Hunicke, der ist ja bekannt durch die Neuraltherapie, und er hat gesagt, weißt du was, es gibt eine Methode, gib eine ganz große Nadel, zieh die durch die Zunge durch, und dann biegst du um und dann wirst du sehen, dann kann er nicht mehr zurückziehen, die Zunge fällt nicht mehr nach hinten. Na gut, wir haben ja gesehen, im Indischen gibt es ja manchmal, dass man sich das so machen kann. Vielleicht ist es die indische Art, das Schnarchen zu verhindern. Wir haben es auf der Expo 2000, deswegen ist der Expo-Fritze da, mal eine Studie gemacht und wollten mal schauen, wie ist das Verhalten der ethnischen Gruppen mit ihrem Schlafverhalten bzw. mit ihrem Schnarchen. Und wir haben gedacht, da kommen bestimmte tolle Sachen raus. Ja, dass man in Afrika, was weiß ich, Kamelsdung sich hinten in den Rücken packt oder irgend sowas. Es war tatsächlich so, dass die verschiedenen Gruppen in der Welt, also diese ethnischen Gruppen, unterschiedlich mit diesem Schnarchen umgehen. In den asiatischen Bereich, die leben auf engstem Raum, große Familien, da schläft der eine, der andere kocht, der andere macht dieses. Die haben gar nicht so den großen Rhythmus da drin und da stört es auch nicht, wenn man tagsüber arbeitet, dass einer da plötzlich zu schnarchen anfängt, wenn man so und so in der Küche beschäftigt ist. Und in dem arabischen Reich spricht man nicht groß darüber und lässt sich auch nicht behandeln. Das sind die, so die schwierigsten, auch wenn sie eine Schlafapnoe haben, wenn sie einen nie dazu bekommen, eine Überdruckmaske tragen zu müssen, weil das ziemt sich nicht. Das holt ihn von dem großen Patriarchat runter und es ist unmöglich. Also das ist tatsächlich schon auch in verschiedenen Kulturkreisen geht man verschieden damit um.
Sie haben die Überdruckmaske gerade schon erwähnt. Dann lassen Sie uns die doch mal, hier drüben sind die, oder?
Ja, hier drüben sind die, das erste war Sullivan 1985. Mhm. Das ist der erste nasale Überdruckmaschine. Das ist so, was da passiert ist, ganz einfach, der weiche Gaumen, die Zunge fallen nach hinten, zum Teil auch mit der Muskulatur, die kollabiert. Und das führt letztendlich wie ein Feuerwehrschlauch, wo kein Druck mehr drauf ist, zum Kollabieren, der Sauerstoff geht runter, der sinkt ab und das CO2, das ist nämlich der Indikator, dass wir überhaupt atmen. Den Menschen dürfte man gar nicht den Sauerstoff geben, dann würde man den Atemantrieb nehmen. Also CO2 ist sozusagen der Atemantrieb, den wir haben. Und was wir da machen, ist auf den zusammengefallenen Feuerwehrschlauch einfach nur Raumluft, die da reingepresst wird, sodass wir den wieder öffnen und damit sind erstens die Atemaussetzer weg und zweitens ist das Schnarchen weg. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass im Wind, in diesem Wind, der künstlich hergestellt wird, das Zäpfchen stabilisiert wird. Ähnlich wie ein kleines Boot, wo die Fock vorne so richtig flackert hin und her und wenn ich die Fock dann anspanne, dann hört man gar nichts mehr. Das Schiff nimmt sozusagen das Boot, nimmt Fahrt auf. Ähnlich ist es damit, das heißt, im Wind wird das Zäpfchen stabilisiert, Schnarchen ist weg, Atemaussetzer. Und wenn Sie das von 1985, das erste Gerät sehen, das ist so groß, das ist ein Nachtschrank. Ja. Und mit so einem Nachtschrank kann man natürlich...
Sieht auch so in hölzerner Ausführung, also da ist eine Baranzeige dran und...
Genau, eine Druckanzeige mit einmal entsprechender für Einatmen und Ausatmen ein Ventil. Und das wird dann angemacht, das läuft wie so ein Kompressor, hört sich dann tatsächlich auch an wie ein Kompressor. Und da kann man dann entsprechend über eine Stellschraube den Druck verändern, wie man den entsprechend dann braucht. Und dann an der Druckanzeige sieht man, kann man bis 20 Hektopascal, ist es ja früher was Millibar, kann man den Druck dann einstellen. Aber damit, da kann man ja nicht... Ja, Rollator bräuchte man, damit man mobil dabei ist. Aber 5 Jahre später, von der gleichen Firma, wenn man es so will, sieht man schon, ist viel, viel kleiner geworden, nämlich 1989, also 4 Jahre später, und sieht ähnlich aus wie so ein Katzentransportkörbchen, würde ich meinen. Ähnlich mit den Druckanzeigen, die dann da sind. Und wenn wir jetzt nochmal 1 Jahr später uns das anschauen, ein Jahr, was das für einen Unterschied macht, das Gerät ist ja so groß wie eine Fototasche, wenn man so will. Und da hat das die gleichen Funktionen. Es ist im Prinzip nur ein kleiner Kompressor, der das reindrückt. Heutzutage sind die amerikanische Linie, das ist von der französischen Linie herkommend, die waren die ersten Hersteller. Und Sie sehen, heutzutage sind die Geräte, haben die ja fast Taschenformat, relativ klein. Hier sieht man sie dann, die ganz modernen, die sind, da ist noch ein Luftbefeuchter mit dran, aber das ist ein Kubus, das ist das Gerät. Wenn man das sieht, das ist 12 mal 12 Zentimeter.
Und können Sie damit dann therapieren oder muss das langfristig eingesetzt werden, so ein Gerät?
Also das heißt, im Prinzip trägt der, sobald die Krankheit diagnostiziert worden ist, das ein Leben lang. Das ist wie mit einer Brille. Wenn man einmal eine Brille tragen muss, dann glaube ich kaum, dass man die Brille mal wieder los wird. So vergleiche ich das auch immer und sage, passen Sie mal auf, nachts setzen Sie die Brille ab und setzen die Nasenmaske dann halt nachts auf. Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja nicht, diese Menschen haben ja häufig, da es ein nicht erholsamer Schlaf ist, eine ausgesprochene Tagesmüdigkeit, Morgenmüdigkeit. Und man denke an die vielen LKW-Fahrer, wie viele davon plötzlich einen Sekundenschlaf haben, aus welchem Grund dann auch immer. Viele haben, die wir gesehen haben, haben auch eine Schlafapnoe und da kriegst du immer einen Schreck. Und wenn sie therapiert sind, sind die fit. Das Erste, was sie sagen, ich bin fit. Ein tolles Beispiel, ich hatte so einen Eheberater für Senioren, sehr, sehr seriöses Unternehmen war das. Der hat wirklich zwei Mercedes der S-Klasse zersägt. Der hat uns die Bilder gegeben, er hat es überlebt durch einen Sekundenschlaf. Und den hatten wir im Schlaflabor dann behandelt mit so einem Gerät. Und den nächsten Morgen musste er zu einer Ausstellung, zu einem Kongress nach Italien. Und wir haben eine ganz tolle Karte gekriegt aus Italien. Hat sich ganz herzlich beim Team bedankt. Er war so vigilant, er war so toll drauf und hat geschrieben, besten Dank, früher habe ich den Mercedes der S-Klasse gefahren, um zu überleben, heute fahre ich, um genießen zu können. Da freut man sich, wenn diese Menschen dann doch überlebt haben. Und man muss auch wissen, dass zum Beispiel in Schweden, in Norwegen, gehört es zu Berufskraftfahrern dazu, dass die automatisch sozusagen ein Schnarchscreening machen müssen. Und wenn sie da durchgefallen sind, dann müssen sie behandelt werden, dann dürfen sie erst fahren. Und die dürfen nicht fahren, und das ist auch nach dem neuesten Gesetz, was wir hier haben, wo die Richter ja in Goslar, die Verkehrsrichter, getagt haben, ein nicht behandeltes Schlafapnoe, wenn sie das wissen, dann darf man erstmal nicht Auto fahren, muss er krankgeschrieben werden, bis er behandelt ist, weil er gefährdet nicht nur sich, sondern er gefährdet die anderen mit. Und so ein Sekundenschlaf, wenn man 120 fährt, eine Sekunde, das... Es klingt kurz, aber da reicht ja schon eine Zehntelsekunde, um falsch zu reagieren und Unfälle zu verursachen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch chirurgische Möglichkeiten gäbe, da für Abhilfe zu sorgen.
Gut, das wird immer wieder diskutiert. Man kann chirurgisch eingreifen, nur wenn er schnarcht, nur wenn er schnarcht. Das heißt, dass man das entweder mit der Radiofrequenztherapie macht, das heißt, dass man den Gaumen sozusagen verödet, Narbengebilde macht. Erfolg war, halbes Jahr später ist das Gleiche wieder da. Das Geräusch wieder da, weil der ja nur Narben gemacht hat. Ja. So, jetzt geht man hin und schneidet das Zäpfchen weg. Sei es über Laser oder klassisch chirurgische Uvulopalatopharyngoplastik, so ein schönes Wort ist das. Das heißt ganz einfach, das Zäpfchen hinten wegschneiden. Aber wir wissen, hat der liebe Gott nichts in unserem Körper überschüssig produziert. Selbst der Blinddarm wissen wir, dass es heutzutage sozusagen ein Lymphsystem ist, Warnsystem für unseren Darm. Da hat man dann hinterher das Problem, das Zäpfchen ist ja dazu da, Luft und Speise zu dirigieren sozusagen als Weiche. Was haben wir erlebt? Sie lassen sich's wegschneiden. Es ist eine Höllenqual, die man da erleiden muss. Und dann können Sie sich die Erbsen aus der Nase rausholen, weil der ist nicht mehr da ist. Wir sehen eine ganze Reihe an Patienten auch, die tatsächlich diese Operation schon hinter sich hatten, 3-4 Jahre zurück und kommen und sagen, und ich gucke da rein und sage, oh, da haben sie sich aber schon operieren lassen. Ja, ich sage, da hat er ja nichts gebracht, ich habe kein Zäpfchen mehr, aber jetzt ist mein Schnarchen wieder da, weil andere Strukturen auch mit da reinspielen. Das ist die Problematik. Also es wegzuschneiden, dann schneidet man eventuell das Geräusch weg für ein paar Jahre und dann kommt es wieder. Und es ist auch eine Operation, die nicht unbedingt harmlos ist. Weil ich habe einen Patienten gehabt, der wollte das, der musste das, ich habe abgeraten, der hat danach gestottert und brauchte eine Sprachtherapie ein halbes Jahr, der hat vorher nie gestottert. So, das war das eine. Der andere hat sich permanent verschluckt, dadurch, dass die Weiche nicht mehr da war, die Weichenstellung im Hals nicht mehr da war. Also da sollte man die Finger davon lassen. Selbst häufig raten die HNO-Ärzte dazu, dass man die Nasenscheidewand erstmal richten soll. Aber 98% der Menschen haben keine gerade Nasenscheidewand. Und wenn man dann fragt, ja, ich habe die mal schon operieren lassen, ja, und da hat es was gebracht? Nee, hat nichts gebracht. Also die haben, so wie so ein Schnarcher dann zu uns kommt, hat er so manchen Leidensweg schon hinter sich. Und wir raten erstmal von operativen Maßnahmen ab, wenn es nicht wirklich erforderlich ist. Es gibt so etwas, wo ein kleiner Kiefer da ist, das dann sein kann. oder eine große Zunge, diese Makroglossie, dann kann man eventuell was immer in Verbindung mit Kieferorthopäden, Hals-Nasen-Ohrenärzten eventuell was machen, wenn es Deformitäten sind. Aber sonst nur des Geräusches wegen sollte man das nicht machen. Und natürlich, was auch unsinnig ist und immer wieder gesagt wird, wenn die dann zum Hausarzt oder zum Hörsen, ja, dann müssen sie halt im anderen Zimmer schlafen. Da rate ich von ab, weil da gibt es eine gute Studie, die der Italiener gemacht hat, der 20 Jahre lang die Schnarcher beobachtet und stellte auch fest, es werden nicht nur dann immer lauter, immer stärker, sondern er stellte noch fest, dass mit zunehmendem Alter die Atemaussetzer zunahmen. Und das ist dann nicht mehr zu kontrollieren, wenn der Partner dann irgendwo in einem anderen Zimmer schläft. Außerdem hat er ja geheiratet, damit er zusammen im Bett schlafen kann und nicht, dass es dann hinterher getrennt wird.
Und es schlägt vielleicht auch nochmal mehr aufs Gemüt. Und da stellt sich mir die Frage, wenn Sie Ihre Patienten behandeln, psychische Gründe, werden die auch mit bedacht? Kann es nicht auch in Zusammenhang mit einer Depression zum Beispiel, gibt es ja auch Probleme mit dem Schlafen?
Das ist klar. Also Sie müssen ja, wenn Sie das machen, müssen Sie ja auch bestimmte Medikamente, haben ja auch einen Einfluss darauf. Es gibt eine ganze Reihe an Medikamenten, die sich dann sozusagen einmal auf das Schnarchen zeigen können und natürlich auch auf Schlafstörungen, wenn man so will. Das gibt von Blutdruckmedikamenten, die wir haben, bis hin zu Antidepressiva, die wir haben. Wobei ja gerade bei Schlafstörungen man ja nicht weiß, was Huhn und was Henne ist. Ne? Ist die Depression dadurch entstanden, dass er jahrelang Schlafstörungen hatte? Oder ist es so, dass er eine Depression hatte und sich daraus eine Schlafstörung entwickelt hat? Aber gerade bei Schlafstörungen, und da muss man sagen, ist heutzutage, kann man sagen, fast jeder Dritte betroffen. Das liegt einfach daran, dass wir einen unheimlichen beruflichen Stress ausgesetzt sind, dem wir heutzutage mit einer dünneren Haut nicht so gut abkönnen wie vor 20, 30 Jahren. Dann kommt Doppelbelastungen dazu bei den Frauen. Viele Frauen war es ja so, dass sie nach dem Kriege noch Hausfrauen waren. Da war das noch so aufgeteilt, dass der Mann arbeiten ging und die Frau die Kinder halt gehütet hat. Heutzutage ist das einfach nicht mehr möglich, sondern man hat diese Doppelbelastung des Berufes und der Familie. Und gerade diese psychophysiologische Insomnie, wie wir sie bezeichnen, die entsteht durch Gedankenkreisen. Ne? Es ist ruhig geworden, dann liegst du abends im Bett, Oma Schabulke schläft, die Nachbarn haben schon das Licht ausgemacht, ist es so toll. Und dann arbeitet man letztendlich den Tag auf, der ja relativ stressig war. Und wir arbeiteten noch 8 Stunden, das sind manchmal mehr. Die Anfahrtswege kommen dazu, die manchmal sehr gras sind, sodass die Patienten dann doch manchmal 10, 12 Stunden unterwegs sind und dann kommt das Gedankenkreisen. Und das ist eine der großen Sachen, wo eine Ruhe kommt, Gedankenkreisen. Und dann kommt auch noch dazu, dass man dann vielleicht unruhig schläft, dann immer auf die Uhr guckt, das ist der größte Fehler. Da haben wir schon wieder die Konditionierung, was für den einen gut ist, dass er die Rückenlage verhindern soll, ist für denjenigen, der Durchschlafstörungen hat, wie viele dann kommen, die können zu wetten, das gehen. Ich wette, dass um 2 Uhr ich wach werde und um 4 Uhr, jetzt machen wir es mal, und sie machen die Augen auf und ich frage, na, wie spät ist es? Wird er sagen, 2 Uhr. Sag ich, Punktwert haben sie. Und das zweite Mal, 4 Uhr, Punktwert. Die haben sich konditioniert, die gucken mal auf die Uhr, ha, schon wieder 2 Uhr. Und das macht man nur ein paar Mal. Dann ist es super, wie man sich da trainiert hat. Weil dann geht gleichzeitig noch der kleine Adrenalinspiegel hoch. Man ärgert sich, dass es um 4 Uhr aufgewacht ist. Um 5 Uhr muss man aufstehen. Das ist das eine. Das zweite, man hat das Licht. Und jedes Licht unterbricht ja, weil das ja helles Licht ist, 280 Nanometer, 300 Nanometer, im blauen Lichtbereich unterbricht das Melatonin. Ja, bums, brauchst du. Und manche, wenn ich dann noch höre, dann mache ich noch das Fernsehen schön an. Und
oder ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, der Blick aufs Smartphone, auch sehr ungesund in Bezug das ist, zum Schlafen.
Ja, also alles dieses ist ja blaues Licht. Ne? Das blaue Licht unterdrückt sozusagen das Melatonin, diesen Schlafstoff, dieses Hormon, das in der Zirbeldrüse gebildet wird. Und ich verbiete zum Beispiel Patienten, die Einschlafstörungen haben, bevor die von mir irgendwelche Medikamente kriegen, 1 Stunde vorm Schlafengehen kein Laptop, keine E-Mails, kein Smartphone, kein Fernseher. Das ist hart. Das ist fast härter als ein Alkoholentzug oder Nikotinentzug für die. Das muss man sagen. Aber wer das dann hat, und den mache ich dann, der kriegt auch noch Hausaufgaben von mir. Das heißt, der muss ein Abendprotokoll machen, der schreibt da heute und morgen, was er heute alles erlebt hat, Tagebuch. Und was er morgen vorhat, das schreibt er sich rein, Interview, zum Doktor gehen, dahin und dahin. Und wenn ich Sachen habe, die mich am Tage, also heute, belastet haben, dass ich mit jemandem darüber sprechen muss, packe ich das auf morgen hin, kann ich das Problem lösen? Wenn nicht, dann mache ich einen Pfeil, dann ist es über längere Zeit, brauche ich mir jetzt keine Gedanken zu machen. Und das Wichtige ist dabei, diesen Zettel, dann Schublade auf, haptisch ablegen, richtig die Gedanken in die Schublade, auch optisch und per Gefühl ablegen, Schublade zu, Gedanken sind abgeschlossen. Und dann bleibt ja eigentlich nichts mehr, worüber man nachdenken muss. Und wenn dann irgendein Gedanke plötzlich durchschießt, entweder ist er nicht auf dem Zettel, dann holt man das raus und notiert den wieder. Oder, ja, wie gesagt, hat die Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Das ist ganz einfach.
Gibt es denn spezielle Glühbirnen dann? Weil wenn ich mein Tagebuch dann schreibe, dann sollte ich ja dann auch nicht im blauen, kalten Licht das tun wahrscheinlich.
Naja, Sie können das. Das ist ja letztendlich so, dass Sie ja das im Bett ja so und so nicht schreiben sollten. Ne? Weil das Schlafzimmer soll ja nur zum Schlaf und Beischlaf sein, sonst nichts. Also da gehört kein Radio hin, da gehört kein Fernseher hin. Also nicht das, sozusagen das Wohnzimmer in den gemütlichen Teil mit dem Bett verlegen, sondern dann schreibt man das ganz einfach im Wohnzimmer in sitzender Haltung, auch nicht schon in liegender Haltung, sondern macht so richtig Hausaufgaben. Und wenn Sie normales Lampe haben, die hat ja höhere Anteile an rotem Licht als an blauem Licht. Auch sieht sie zwar jetzt hell aus. Und für solche, die schlafgestört sind, sagen wir, die sollen tatsächlich, wenn sie nachts aufstehen, entweder im Dunkeln gehen oder sie sollen dann hingehen und sich rotes oder grünes Licht besorgen, weil das hat keinen Einfluss auf das Melatonin. Sicher kann das ein bisschen dazu führen, wenn sie jetzt alles rot ausgeleuchtet haben, dass sie dann ins Gerede mit den Nachbarn kommen. Das mag dann schon sein, aber für einen Schlaf ist es wohl fördernd.
Wir sind jetzt bei den Geräten durch die Geschichte sozusagen gegangen, vom griechischen Gott bis zu den kleinen Geräten, die da neben dem Bett stehen. Wenn wir in die Zukunft blicken, was erwartet uns da noch? Wir haben ja jetzt kürzlich einen deutschen Astronauten auf der Internationalen Raumstation gehabt, der auch viele medizinische Tests gemacht hat. Hat da auch das Schlafen eine Rolle gespielt?
Natürlich. Das Problem ist ja, es gibt auch gute Studien über die Astronauten und deren Schlafverhalten. Die machen Chaos. Aber das liegt einfach da mit Ulf Merwold, haben wir uns mal unterhalten. Sehr interessantes Gespräch. Er hat gesagt, wir sind nur kurz da oben und genießen etwas, was die Menschheit überhaupt nicht genießen kann. Und wir vielleicht auch nicht mehr genießen werden. Das heißt, wir sind ein Vierteljahr da oben. Und dann versuchen wir so viel wie möglich mitzunehmen, die Erde zu beobachten, zu gucken. Und dann ist es egal, wie wir schlafen, sind wir natürlich, den Minimalschlaf brauchen die. Und die kommen so schlafgestört von da oben wieder runter, das glaubt man gar nicht. Aber was immer wieder auch gemacht wird jetzt für den Schlaf, es wird demnächst, und man sieht, ein Modell hat man schon mal in den 90er Jahren. Ein sogenannter Anti-Schnarch-Schrittmacher. Schrittmacher hat er überall, man kennt ihn ja. Und Sie sehen, der ist dann an einen bestimmten Nerv gebracht worden. Und wenn Sie Atempausen haben, dann hat er sozusagen die Zunge kontrahiert, die Muskulatur kontrahiert, sodass dieser obere Verschluss nicht mehr da ist. Die gibt es wieder neu aufgelegt in der Charité, die haben die auch getestet. Nur da ist es so, damals funktionierte das nicht ganz, weil diese Sonden, die man angebracht hat, war lageabhängig. Mal ging es nicht. Heutzutage wird das so gemacht, dass einer ins Zwerchfell gebracht wird, sodass die Zwerchfellatmung mit beobachtet wird, weil bei dieser obstruktiven Schlafapnoe man ja hingeht und pumpt ganz mächtig, saugt und explosionsartig dann zu schnarchen anfängt. Und da hat sich jetzt zurzeit ein Schrittmacher bewährt, aber das Ding ist erstens sehr, sehr teuer, kostet knapp an die 20.000 und gilt im Augenblick nur für ein selektiertes Patientengut, die wirklich aus Panik psychischer Not so eine Maske haben können oder nicht haben können, die dann so ein CPAP, so ein Schrittmacher dann entsprechend implantiert bekommen. Eine andere Sache ist noch, man ist ja dabei, ich sagte das, so genetisch zu gucken. Und es scheint so zu sein, als würden so kleine, das ist in der Vorschau, ein kleiner Gendefekt da sein bei diesem Patienten, weil wenn wir das sehen, da hat der Vater das, die Söhne das, dann hat Bruder, Schwester das. Seit 30 Jahren, wenn man schaut, kommt das familiär gehäuft vor. Und man glaubt, dass es eine neuromuskuläre Erkrankung ist, eine Schwäche der Muskeln, ähnlich wie die MS, ähnlich wie die amyotrophe Lateralsklerose. Nur es ist sehr schwierig, weil es in diesem Bereich dieses Gendefektes von diesen neuromuskulären Erkrankungen liegt. Ist die Uni Münster zurzeit dabei, schon ein paar Jahre das zu erforschen. Vielleicht kann man auch da irgendwann mal in weiter Zukunft etwas finden, wo man Genmanipulation machen kann und das dann beseitigen kann. Ob das gut ist, weiß man nicht. Das lasse ich einfach jetzt im Raum stehen.
Herr Wirth, vielen Dank für den Einblick in die Welt des Schnarchens, den Sie uns geschenkt haben. Und zum Schluss vielleicht die Frage, gibt es irgendein Exponat, das Sie besonders lieb gewonnen haben, das Sie jetzt noch zeigen
Also
möchten?
Also mein tollstes oder das netteste Exponat finde ich ja, wir haben ja einmal noch die Nuckel, wenn man die in den Mund steckt, sollen die Zunge nach vorne halten, ist es niedlich, wenn man...
Also eine Art Schnuller sozusagen.
Ist ein Schnuller, ja. Aber dann haben wir hier unten diese Ohrkerze. Ne? Das ist ein Hohlraumkörper, der eigentlich in der Homöopathie verwendet wird für Mittelohrentzündung. Das ist ein in Wachs getränktes Gewebe. Und das steht also da auch gegen Schnarchen. Und das packt man ins Ohr. Sie sehen, das ist auch schon angezündet worden. Der obere Teil ist schon verbrannt, den packt man ins Ohr. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen kann, dass es hundertprozentig hilft, weil wer schläft schon mit einer brennenden Kerze im Ohr? Und wer nicht schläft, der schnarcht dann auch nicht. Deswegen finde ich das immer noch die tollste Erfindung dafür.
Ja, wer diese und weitere interessante Exponate, Dinge aus der Welt des Schnarchens kennenlernen möchte, der kann in das Schnarchmuseum nach Alfeld bekommen. Wo bekomme ich denn nähere Informationen?
Also wir haben ja auch eine Internetseite www.schnarchmuseum.de. Da kann man es dann sehen und es ist mitten in dem Zentrum von überall her kommt, auf der Hauptstraße liegend nach Alfeld fahrend, hat man die Möglichkeit, auch schon einen Hinweis im Ortsmitte von Langenholzen ist das, dann sieht man das Schnarchmuseum und ist geöffnet jeden Mittwoch, wie man ja auch sieht, Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr und der Eintritt ist frei. Nur wer mal eine individuelle Führung haben will, der kann ja über die Internetseite dann gehen, kann sich dann anmelden, das machen wir gelegentlich mal. Jetzt nächste Woche, Samstag ist zum Beispiel so eine Gruppe dann da, gerade in der Grünkohlzeit wollen die ganz gerne mal
wissen. Oder vielleicht für den nächsten Betriebsausflug.
Oder im nächsten Betriebsausflug hatten wir auch schon. Wir hatten medizinische Gruppen da, die das einfach mal interessiert hat. Wir haben das als Wandergruppen da, wir haben das als Rallye mit dabei. Also es gibt viele Möglichkeiten, hierher zu kommen und weit über 400 Exponate sich daran zu belustigen, finde ich. Das kann man machen. Sie sehen da drüben, das muss ich auch sagen, hier gibt es ein Gesangbuch. Erst in den 70er Jahren. The Natural Way to Stop Snoring heißt es. Die natürliche Art und Weise. Dass so. Sie sehen, auch das hat nicht funktioniert, weil sonst gäbe es heutzutage den großen Club der Sänger.
Der Schnarchsänger.
Der Schnarchsänger, wenn man so will. Genau.
Ja, Herr Wirth, vielen herzlichen Dank. Gerne. Diese Folge des Kultursignals gibt es zum Nachhören, Herunterladen und mit einigen Fotos unter kultursignal.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.